Willkommen zurück beim Bus 33 Podcast. Wir sind hier bei der Emma Pulli auf Besuch. Als Berner bin ich so frech und sage irgendwo im Zürcher Hinterland zwischen Zürichsee und steuerfreien Raubtierkapitalismus. Merci vielmals, Emma, dass wir bei dir zu Gast dürfen sein.
Vielen Dank fürs Kommen. Das heisst übrigens Haus normal bist. Das ist das schönste Dorf der Schweiz.
Ich bin schon mehrmals hier hergefahren, auch mit dem Velo, und es ist wirklich sehr schön. So die letzten paar Kilometer wird es immer schöner.
Ja, genau. Es ist ein bisschen kalt heute und man sieht nicht so viel Sonne, aber es ist definitiv schön.
Und uns geht es sehr gut. Emma hat da wunderschöne, feine Gebäck auf den Tisch, super feinen Kaffee, und es ist ein bisschen schade, dass natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht miterleben können. Und dass ich heute allein hier Gast bin. Es gibt einen Podcast als Zweiergespräch. Und was es mit diesen Gebäck auf sich hat, werden wir gleich erfahren. Ich würde sagen, wir fahren los.
Ja.
Bus 33. Bus 33. Ja, Emma, wir werden heute über viele Sachen reden. Sicher über das Velofahren, aber eben auch über Küche, dein Buch und sicher auch über Leidenschaft, wo ich mich ja ein bisschen versuche vorzubereiten auf das Gespräch und die da am Anfang für die Leute, die dich noch nicht kennen, ein bisschen zu vorstellen. Habe ich, obwohl ich dich schon längst kenne, wieder gestaunt, was du in deinem Leben schon alles gemacht hast und machst. Es ist unglaublich. Und weil ich auch weiss, dass du nicht so gerne so die Labels hast, zum Beispiel Cyclist oder vielleicht grundsätzlich, habe ich mir dann gedacht, wie würdest du echt dich selber vorstellen? Also wenn du wenn du irgendwo bist und befragt, was sagst du denn?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich definitiv nicht als Cyclist so beschriften, aber so allgemein als Mensch, die sehr gerne draußen ist, am Sport machen, verschiedene Sportarten, und ich bin auch eine Person, die sehr gern Essen isst. Ich esse sehr gern. Und es ist alles für mich verbunden. Also Sport und Essen ist halt sehr nah aneinander. Es gibt nicht den einen, ohne den anderen gibt es nicht eigentlich.
Genau auf das werden wir jetzt gerade ausführlicher zu reden kommen. Für Leute, die dich noch nicht so gut kennen, würde ich hier gleich noch schnell versuchen, das noch ein bisschen zu ergänzen, deine Selbstvorstellung. Also du bist in England geboren, im gleichen Jahr wie ich. Das lassen wir offen, wenn das
Jahr.
Ist.
82, genau, sehr guter Jahrgang, ja. Sehr gute Vintage sind wir.
genau, Vintage. Und deine erste grosse Sportleidenschaft ist echt das Rennen gewesen, also der Laufsport.
Ja.
Und bist dann, wenn ich mich richtig erinnere, während ihrer Zeit an der Cambridge-Universität zum Velofahren gekommen, weil du einen Ermüdungsbruch gehabt hast.
Ja, genau, ja.
Und dann bist du eigentlich sozusagen relativ spät zum Radsport gekommen und dafür recht schnell, obwohl wir da vielleicht auch noch dazu kommen, es ist nicht so eine straight story vielleicht gewesen. Oder vielleicht, ich weiß, aber doch, eben hast du recht früher, dass du spät eingestiegen bist, auch grosse Erfolge gehabt. Du bist in Peking an der Olympiade, wo du eigentlich als Helferin für die Strassenrennen, glaube ich, aufgeboten bist. Du hast fast gute Medaille im Zeitfahren gewonnen. Du hast Silber gewonnen. Und zwei Jahre später im Zeitfahren Weltmeisterschaft gewonnen. Du hast Flash Wallon gewonnen. Du hast Giro d'Italia, das Maglia Rosa, was für mich als riesen Giro-Fan ist, fast echt das Höchste ist. Und hast zweimal fast den Giro gewonnen. Und
ja, ich durfte einmal den Rosa-Trikot können tragen, aber nie zum Schluss.
Nie
leider.
Zum Schluss, genau. Und zweimal die Mariano Voss sozusagen, die auf den zweiten Platz.
Ja, aber du, wenn du musst verlieren, dann glaube ich,
Gegen The Greatest of All Time.
Genau. Am besten gegen den Goat. Ja.
Genau. Und dann eben zum vielleicht noch kurz ein Bild geben, wie vielseitig du bist. Du hast auch den Lausanne-Marathon gewonnen, bist viermal, glaube ich, Duathlon, Langdistanz-Weltmeisterin gewesen.
Ja.
Ja. Dann hast du auch noch gleichzeitig hast noch der ETH studiert.
Ja. Ja, das war halt eine schwierige Zeit, es war halt viel los da. Aber ja, aber ich bin eben wegen meiner Doktorarbeit in die Schweiz gekommen. Also nur wegen diesem Studium an der ETH bin ich in die Schweiz gekommen. Und also auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig war und meine Dissertation echt langweilig war, bin ich dankbar, ja, dass ich heute das dürfen machen.
Genau, eigentlich dank der ETH bist du eigentlich in die Schweiz gekommen und hier geblieben. Du bist seit 4 Jahre oder seit mehreren Jahren jetzt auch Schweizer Bürgerin, oder?
Ja, seit 4 Jahren jetzt. 4 Jahre und 2 Minuten, ja.
Genau, und neben Radsport, wo du ja immer noch fleissig machst, bist du auch sehr aktiv im Trailrunning.
Ja, genau. Ja.
Genau, das ist schon so eine Leidenschaft.
Ja, das war immer meine Leidenschaft. Und ich durfte für die Schweiz starten und das ist für mich... Ja, es ist eine riesige Ehre. Auch wenn ich werde nie Weltmeisterin im Laufsport sein, aber hey, es war so eine Ehre gewesen, für die Schweiz zu starten und auch an einer Weltmeisterschaft im Laufsport. Das ist halt für mich als Laufbegeisterte, darf ich vielleicht nicht sagen an einem Cycling-Podcast.
Aber... Doch, mit davon aus, fast sagen du es.
Ja, eben, ja, ich habe mich immer im Herzen also mehr identifiziert mit dem Laufsport als mit dem Velofahren, ehrlich gesagt.
Und aber vielleicht muss ich auch noch fragen, wir kennen uns schon ein bisschen. Sie hast mehrmals gewellofahren. Du bist auch Gast in meiner Innensicht-Serie, die ich während Corona gemacht habe, wo man auch noch nachschauen kann, wenn das jemand möchte. Und zusammen mit Simon, eigentlich Hauptprotagonistin im «Dead Dance and Cake»-Film, den ich gemacht habe. Und darum habe ich eigentlich schon mehrere Jahre eigentlich gedacht, dass du eigentlich perfekter Gast wärst für unseren Bus33-Podcast, weil du so viele Sachen eigentlich zusammenbringst, die uns vom Podcast irgendwie wichtig ist. Die Leidenschaft zum Velofahren, die Geschichten auch halt aus dem Profi-Radsport, aber eben auch die Freude und das Kuchenessen zum Beispiel, was für uns auch sehr wichtig ist. Aber ich habe immer den richtigen Moment abgewartet, wo ich immer gewusst habe, der perfekte Moment wird sein, wenn das Buch von dir wird erscheinen.
Und es hat lange gedauert, gell?
Und es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber wie man so schön sagt, was lange wäre... Nein, was haben wir?
Gute Ding braucht Weile,
genau. Ja. Und jetzt ist es da, das Buch «Ode to Joy» heisst.
Ja.
Man muss vielleicht sagen, «Ode» für die ist das die Haferflocke, was eben sehr wichtig ist.
Ja.
Und darum werden wir jetzt heute auch über das tolle Buch reden.
Ja, der Titel ist ein bisschen ein Wortwitz auf Englisch. Also auf «Ode to Joy» ist halt Hymne zur Freude auf Deutsch. Aber, also es funktioniert nicht so gut auf Deutsch, aber auf Englisch ist es ein bisschen ein Witz über so Haferflocken und Freude. Aber ja.
Aber es trifft ja den Inhalt vom Buch sehr gut.
Also, ja, ich finde es schon. Ich finde, es passt. Also weil alles hat Haferflöckli drin und Freude gibt es auch drin, glaube ich.
Und du hast schon so ein bisschen angesprochen, jetzt so sozusagen im Nachhinein kann man das ja schon sagen, es war ein recht langer Weg gewesen. Es war auch ein Ausdauersport gewesen, das Buch, oder?
Es war so schwierig gewesen. Weißt, ich weiß nicht, ob ich besonders dumm bin oder was, aber ich habe es mega schwierig gefunden, dieses Buch fertig zu bringen. Es halt, sind viele Sachen, in denen ich nicht Profi bin, also halt schreiben. Auch wenn es auf Englisch ist, ist halt gut zu schreiben, ist nicht einfach. Und dann das Ganze halt zusammenstellen und so Verlag und Fotografie. Und jetzt kommt halt der Marketingteil und da bin ich wirklich nicht besonders talentiert. Aber ich muss sagen, ich bin immer... Also ja, es ist eben viel länger gegangen, als ich gehofft habe. Aber ich bin immer gut motiviert gewesen, weil diese Rezepte habe ich jahrelang entwickelt. Schon wirklich seit über 10 Jahren die Rezepte selber entwickelt und wieder gemacht und getestet auf alle Kollegen, die nicht allergisch sind auf Haferflöckli. Und so. Ja, also das ist wirklich meine Motivation gewesen, dass ich glaube, es lohnt sich, diese Rezepte zur Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
Definitiv. Und ich habe vielleicht hier schnell, eben, weil wir ja ein Medium ohne Bild sind, das Buch kurz ein bisschen beschreiben. Das Buch Out to Joy hat eigentlich so zwei Teile, kann man glaube sagen. Aber ja. Der eine Teil sind wirklich Rezepte. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, was man alles mit diesen Haferflocken kann machen kann.
Jupp, sie sind sehr vielseitig.
Da ich die schon mehrere Jahre kenne, haben wir auch schon mehrmals zusammen Velofahren, bin ich immer wieder auch in die Gunst gekommen, für die Rezepte sozusagen zu testen.
Ja, du bist ein Test-Häsli gewesen oder genau. So.
Und darum habe ich ja schon gewusst, dass du die Sachen machst und eben auch so das Gute daran ist, es ist eigentlich eine Kombination zwischen Gebäck, wo man einfach daheim, wie wir jetzt hier am Tisch, zu Kaffee kann nehmen oder kann mitbringen. Ja. Aber das Gute ist ja, die sind so konzipiert, dass man sie alle perfekt kann mitnehmen auf einer Velofahrt.
Also, ja, das ist halt die Idee. Also so sind sie entwickelt gewesen, weil ich wollte im Training nicht immer so Sportriegel essen. Also jetzt gibt es Sportriegel, die eigentlich gut schmecken. Und so. Aber damals, also vor über 15 Jahren, die waren halt nicht so fein, muss ich sagen. Und ich wollte nicht immer so Chemie essen. Ich wollte echtes Essen. Und halt sind auch viel günstiger zu machen. Also du kannst einen ganzen Kühlschrank füllen mit dem Preis von 5 Riegel oder so. Und, aber vor allem wollte ich echtes Essen. Also wirklich so... Ja, es ging für mich um Gesundheit und Freude am Essen und Geschmack, aber auch Anti-Doping. Da habe ich damals, also ja, man muss richtig aufpassen als Profisportlerin und ich war fast auf der Grenze zu paranoid, also ich wollte wirklich nicht, dass per Zufall, dass ich den falschen Riegel esse oder so. Es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist bei mir fest eingebrannt im Kopf, hey, man muss richtig aufpassen. Also, darum habe ich die so entwickelt als Trainingsessen und dann habe ich immer mitgenommen für die Kollegen aufs Velo und dann mittlerweile habe ich so ein bisschen so getestet, so experimentiert mit anderen Geschmack, mit so Äpfeln und ein bisschen Zimt oder vielleicht eine Rüebli-Torte. Und es ist, hey, ich bin erstaunt gewesen, wie vielfältig die Haferflöckli sind und wie einfach es alles ist. Also, ja.
Ja, also das, was du sagst, so als deine Grundmotivation, kann ich selber auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja auch so ein bisschen, natürlich nicht in diesem grossen und erfolgreichen Ausmaß wie du, aber ich habe ja auch so ein bisschen meine Sport-Vergangenheit als Jugendlicher. Und das ist wirklich, als ich aufgehört habe mit Rennen, Fahren, am meisten froh bin ich, glaube ich, dass ich nicht mehr die Powerbahn essen musste. Ich habe das wirklich so... Das ist wirklich etwas, was ich bis heute... Ich habe den Geschmack im Mund, wo man auf dem Velo... Die habe viel ja auch Duathlon gemacht. Yeah. Also, bis ich auf dem Velo war, bin ich schon recht erschöpft. Ich habe es fast nicht runtergebracht, mit einem trockenen Mund. Und als ich dann wieder angefangen habe mit Velofahren aus Spass, habe ich mich einfach wirklich... Noch bis heute ich weigere mich eigentlich, die Regeln zu kaufen und habe alles andere ausprobiert, weil es mir einfach so schlechte Erinnerung gibt.
Ja, ich meine, es gibt mittlerweile wirklich einige, die schmecken gut, aber sind oft, also wenn sie kalt sind, du bringst sie fast nicht ab, aber sie sind so wie halt... Ich habe immer,
zu kompakt,
die sind halt wie, ich weiß nicht, so also damals, die waren, also ich nenne keine so Markennamen, weil ich wollte nicht...
Ich habe das jetzt gemacht.
Sagen wir andere, die schmecken halt wie so Superglue plus so Mousse, Kott und weißt, so alles, also Sodas und so Holzspäne und so zusammengebunden mit Superglue und es ist halt... Ja, sorry, aber ich meine...
Holzspäne ist wirklich auch so die Erinnerung, die ich habe.
Schalt, ich esse gern und wenn ich Kalorien muss... Weißt, es ist auch ein Moment, in dem, zum Beispiel, wenn man am Rennen ist, halt, da brauchst du Gel. Und also du kannst nicht so ein Riegel oder ein Cookie vom Haferflöck kannst nicht runterbringen. Aber es ist eigentlich nicht so oft. Und ich finde, halt, auf dem Velo ist man meistens ein bisschen gemütlicher unterwegs. Und jetzt, wo ich kein Rennen mehr fahre, dann nehme ich mir... Also kann ich mir alles einpacken, was ich habe. Und ich würde immer lieber kurz anhalten und ein Sandwich kaufen oder Chips oder so, als ein Powerbar essen.
Und jetzt sind wir nämlich schon ein bisschen voll im Thema. Ich wollte die zweite Hälfte des Buches auch noch ansprechen. Aber die erste Hälfte sind die sehr vielseitigen Rezepte mit diesen Haferflocken, wirklich auch von salzigen Sachen bis sweet und noch sweeter.
Ja.
Und mit auch sehr schönen Fotografien, die das veranschaulichen. Ja. Ist für mich als auch visueller Mensch ist das auch sehr wichtig. Ich kaufe auch immer wieder Kochbücher, nur weil ich die Fotos schön finde.
Ich auch.
Und merke dann als Vegetarier, dass ich manchmal nur knapp ein Drittel selber kann kochen, aber ich habe die Fotos schön gefunden. Und die zweite Hälfte vom Buch, wo also wirklich mindestens so spannend und toll und wirklich eine riesen Freude ist, sind die verschiedenen Geschichten, die du aus deiner Radsport Vergangenheit sozusagen, wo du erzählst, die ja oft eben auch mit Essen zu tun haben, wo wirklich auch so bereichend sind und so schön geschrieben. Also ich habe ein paar schon kennt, aber wenn ich es wieder gelesen habe, also
merci.
Das kann ich wirklich allen sehr empfehlen. Und es ist wirklich so spannend, wie eben Sport und Essen schwierig zum trennen sind. Wir merken es jetzt auch hier in unserem Gespräch, aber auch in deinem Buch oder eben vielleicht sogar im Leben. Ist ja, noch.
Ja, merci. Also es war eigentlich anders konzipiert. Ich wollte zusätzlich zu den Rezepten, also es war immer ein Rezeptbuch für mich, aber dann habe ich gedacht, das kauft von mir niemandem ein Rezeptbuch. Also ich muss ein paar kleine Geschichten vom Sport machen, so, ja, ich war mal Weltmeisterin, weißt du, und so, ja, ich war auch an Olympia und so, dann kaufen sicher Leute das Buch. Aber ich konnte nicht solche Bullshit-Stories schreiben. Ich wollte etwas Echtes und so Authentisches schreiben. Und dann sind die Geschichten ein bisschen gewachsen und die sind weniger, die sind nicht so oberflächlich, wie ich gehofft habe, sozusagen. Die sind eher ein bisschen länger geworden, aber auch zu verschiedenen Themen, aber hauptsächlich, es gibt immer etwas zum Essen in den Geschichten, weil ich bin so ein Mensch, ich weiß immer, was ich gegessen habe und wo. Also zum Beispiel die Pizza nach der Giro 2011, also ich weiß genau, was drauf war. Also es ist halt, das ist nicht normal, ich weiß nicht, ob ich ein komisches Gehirn habe, ein Teil von meinem Gehirn ist nur für Essen oder was. Aber auf jeden Fall, es hat immer etwas zum Essen in den Geschichten. Ja.
Es ist lustig, dass du jetzt die Pizza gerade ansprichst, weil ich nämlich jetzt gerade sagen, das, also wir wollen eine Pizza-Frage nämlich die auch stellen, weil es ist ja schon noch spannend, dass gerade im Radsport eigentlich das Essen irgendwie, jetzt ist fast wichtiger wie, oder hat eine andere Beziehung Radsport zum Essen wie andere Sportarten, weil zum Beispiel, es gibt ja auch die extremen Sachen, zum Beispiel von den Skispringern, wo man weiss, dass die eigentlich auch irgendwie magersüchtig sind, weil einfach, die dürfen ja nichts essen und so. Und im Radsport gibt's irgendwie, ist natürlich auch wichtig, was man isst, aber es gehört immer so extrem auch dazu. Also ich habe zum Beispiel alte Bücher mit Fotos von alten Zeiten aus dem Radsport, die ich sehr gerne habe.
Ja.
Und es ist lustig, auf der Hälfte der Fotos sind die alten Helden irgendwie im Spaghetti oder irgendwas im Essen, weil während der Tour de France, die braucht so viel Zeit, um das Refuel.
Refueling, ja. Es ist aber komisch, weil meine Erfahrung ist verwandelt, aber ein bisschen anders, weil Radsport ist wahrscheinlich der grösste Kaloriedefizit von allen, also vor allem wenn du Etappen rennen. Also vielleicht nicht, wenn du Ultramarathons machst, also eine Woche lang, aber das gibt es selten. Also im Laufsport gibt es vielleicht einmal, du läufst 24 Stunden beim Ultralauf, aber das ist das Einzige, was vergleichbar ist, glaube ich, mit dem Velo und so Tour de France. Du musst halt, weiß nicht, was die müssen 6.000 bis 7.000 Kalorien pro Tag essen, das kriegst du fast nicht ab. Aber ich habe auch eine andere Erfahrung leider gemacht, dass halt im Radsport es wird viel Wert auf mager sie gelegt und es ist völlig es ist nicht sinnlos. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist, weil halt, wenn du echt ein Profi bist, wenn du an der Spitze bist, dann musst du schon schauen, dass deine Power to Weight gut ist. Aber das ist auch im Amateurradsport ist ein bisschen, also Abnehmen wird immer so gelobt und ich finde es ist halt, bei manchen habe ich fast das Gefühl, das Ziel ist, mager zu sein und nicht Velo zu fahren. Und das finde ich nicht, also einfach als Einstellung sehr ungesund und ein bisschen traurig. Und ich habe leider auch die Erfahrung gemacht im Profiradsport mit so sportlichen Leuten, die haben fast uns gezwungen, magersüchtig zu sein. Und ich bin halt ein bisschen Rebellin und ich habe es nicht gemacht. Und dann habe ich extra Schoggi gegessen, weil ich gedacht habe, fuck you. Sorry, wenn ich das sage, aber ich fand das gar einfach nicht. Wenn ich Profi bin, dann bin ich verantwortlich für mein Gewicht und meine Leistung und so. Aber ich habe auch ein Kapitel darüber geschrieben, wie wichtig es ist, dass man auch eine gesunde Beziehung zum Essen hat und auch, dass man, also nicht nur, dass man das Richtige isst und genug und nicht zu viel, aber auch, dass man Spaß daran hat. Also ist halt, das geht oft vergessen mit dem ganzen Sporternährung und ja, wie viele Kalorien und Eiweiß und Kohlenhydrate und so. Hey, es ist auch eine, es soll auch Freude machen, das Essen. Es ist so eine große Freude, das gute Essen.
Ja, spannend, dass du das eben ansprichst, die andere Seite, weil so in der ganzen Professionalisierung vom Radsport ist das natürlich, eben, ist das Essen hat auch eine andere Bedeutung bekommen. Ich liste auch oft irgendwie im Juni, wow, der oder die Fahrerin hat jetzt extra nochmal 2,5 Kilo abgenommen. Ja. Das wäre das so etwas mega, ja, das allein wäre alles entscheidend. Oder man weiss von Jumbo Visma, Visma Leasebike oder wie sie jetzt nächstes Jahr heissen, dass die ja zum Beispiel mit dieser App und mit dieser Waage, also dass die ganze mit der Waage unterwegs sind, wo alles, ja, das ist schwierig, noch Freude am Essen zu haben, wenn man alles muss abwägen. So, aber das ist halt gleich, eben, so viel Kalorien, das Essen ist gleich mega wichtig.
Ja.
Und also es hat ja auch zum Beispiel beim, man hat es vielleicht nie so öffentlich darüber geredet, aber also ich weiss, eine Saison beim Thibaut Pinot, der war so wirklich mager gewesen, dass höchstwahrscheinlich die Tour de France auch wegen dem verloren hat, weil du bist erstens auf eine Art weniger resistent, schwächer und auf die ganze Körper hat so einen Stress in diesen 3 Wochen, wenn du dann irgendwann ist der wie...
Es ist bei vielen, also es ist halt ein mittlerer Weg, ist wichtig, also halt natürlich darf man nicht einfach man muss auf dem Gewicht schon achten, wenn man Profi-Velofahrer ist. Und auch, wenn man als Amateur will, ein bisschen verbessern, wenn man, aber oft wird zu viel Wert drauf gelegt, also finde ich. Also halt bei den meisten, vor allem bei den Hobbyfahrern, also, sorry, aber tu ein bisschen mehr Zeit, geh Velofahren. Und das Gewicht geht von selber alleine weg, aber ich finde es halt so traurig, wenn Leute sagen als Kompliment, hast du abgenommen? Hey, das finde ich einfach nicht okay. Aber das ist, weil ich sehr sensibilisiert bin auf Essstörungen vom Laufsport, vom Radsport. Und das ist nicht nur bei Frauen im Sport, oder? Das ist, ich glaube, es gibt echt das Problem bei Männern im Radsport. Es ist einfach, vergiss mal die Leistung. Also die Leistung geht auch irgendwann ab, wenn du zu wenig isst und zu wenig Körpergewicht hast. Aber es ist auch einfach traurig als Mensch, wenn du das Essen nicht kannst geniessen und so. Und was man sieht auch bei den vielen Profis, dass sie waren mega, mega mager und nachher, boah, die sind plötzlich gar nicht mager.
Ja, aber also ich bin ja seit Jahren immer in der Tour de Suisse sehr nah mit dabei und es gibt bei mir wirklich mindestens einmal pro Tour de Suisse einen Moment, wo ich irgendwie nah um den Fahrer herum bin und denke, boah, wie ist das möglich? Wie kann der so Velo fahren? Ja. Weil du hast das Gefühl, das ist nichts. Also so eine Talie, wo ich denke, wow.
Okay. Ja, es ist nicht unbedingt, also man sagt nicht, dass, also, sorry, aber Profisport ist nicht unbedingt gesund, das ist nicht das Ziel vom Profisport. Und die sind für mich auch, also sie sind auch Vorbilder und sind Helden und so, auch meine Heldinnen als Kind, die waren Läuferinnen und so. Aber ich muss im Nachhinein sagen, das heißt nicht, dass es gesund ist, aber das ist nicht unbedingt das Ziel. Aber solange wir das wissen und wir sagen, hey, das ist crazy, das ist schon gigantisch und die sind Vorbilder, aber nicht unbedingt fürs Essen. wenn man in einem Zustand ist von Kaloriendefizit und immer Hunger hat, man ist einfach erstens schlecht gelaunt, also man ist nicht besonders leistungsfähig für andere Sachen. Also ich kann jetzt nicht im Büro gut arbeiten, wenn ich Hunger habe. mein Kopf braucht auch ein bisschen Kohlenhydrat und ich habe zugenommen, das ist mir gleich. Ich bin gesünder als früher.
Und eben, wieso ich vorher die Pizza noch habe, weil es ist lustig, im Randsport gibt es ja auch so ein paar... so fast wie Traditionen oder Sachen, die einfach alle... Also zum Beispiel auch Hobbyfahrerinnen, Hobbyfahrer, was wir zum Beispiel auch kennen, ist zum Beispiel so ein Hungerast, wo jeder schon mal erlebt hat und dann irgendetwas isst. Und so gibt es zum Beispiel auch das meistens so am Ende von Etappenrennen, dass man irgendwie Pizza isst. Und das ist nicht so ein Mythos, das ist wirklich... Hast du auch so erlebt, oder?
Bei uns war es so, also Pizza und Gelato, vor allem nach dem Giro. Also zu meiner Zeit gab es keine Frauen Tour de France und dann war die Giro war halt das Größte oder das Wichtigste bei Frauen. Also ich glaube immer noch...
Schon sonst das Größte.
Ja, eben. Auf jeden Fall, es hat die längste Tradition und Geschichte und so. Und da haben wir als Ja, im Nachhinein hätte ich das lieber nicht als Belohnung gesagt, sondern also zum Abfeiern und so am Schluss. Also halt, wir sind zusammen gegangen Pizza essen und dann Gelato essen. Aber ich meine, du brauchst, wir hätten jeden Tag Pizza können essen, so kalorienmäßig gesehen, aber ja. Ja, aber ja.
Und so Hungerast, denke ich, gibt es auch so ein paar Sachen, die dich genauso gut magst, daran erinnern wie die Pizza ja. Nach dem Giro, wo du sagst, hey, dann habe ich dann genau das gegessen und ich habe das Gefühl, es ist das beste
ja, ja,
Sandwich. Zum Beispiel in Andermatt gibt es,
glaube ich, noch eine Story. Ich habe ein Käsebrötchen gehabt in Andermatt und ich glaube, das ist das Allerbeste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Also, ich habe so Hunger gehabt. Es ist mein erstes, also das gibt auch ein ganzes Kapitel im Buch, aber das war mein erster Sommer in der Schweiz und ein bisschen ahnungslos und ja, ich habe den Zug verpasst auf Andermatt mit den Kollegen und weil ich habe den Wecker nicht gehört. Und eben, dann bin ich eine Stunde später angereist. Ich dachte, ja, ich hole die schon ein. Ein bisschen arrogant, oder? Aber ich war schon gut bergauf. Und ich dachte, ja, ich hole sie am ersten Pass schon ein. Nein, ich habe sie den ganzen Tag nur eingeholt. Also es waren vier Jungs.
Wenn es Wind hat, oder? Ja, macht es so einen Unterschied, ob man allein ist?
Ja, das habe ich alles nicht verstanden. Ich war ganz frisch im Radsport und ich habe gedacht, ja, wenn ich schnell bergauf bin, dann hole ich die schon ein. Aber da, wenn du, wir haben so Gotthard, Lugmanier, Oberalp gemacht. Ich habe auch null Ahnung gehabt, das war vor der Zeit von so GPS und so. Ich habe wirklich eine Papierkarte dabei gehabt und so den Schilder gefolgt. Aber ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich wollte immer so
Zeit sparen,
einholen. Und ich glaube, sie haben eine Bäckereipause gemacht, so Mittagspause. Ich habe sie trotzdem nicht eingeholt. Auf jeden Fall, ich war am Schluss so schlecht gelaunt, es ist fast dunkel geworden. Also ich war am Zittern, weißt du, so wie es ist, wenn du zitterst. Und ich hatte so diese so weiße Linie von dem Schwitzen auf dem Kleid. So, wirklich so traurig, so traurig. Ich bin dann wieder zurück. Ja, wirklich desperate. Und dann bin ich zurück, so, es ist fast dunkel geworden, in Andermatt und dann im Bahnhof-Buffet so ein Käsebrötchen geholt. Und ich weiß nicht, es war halt wie vom Himmel geschickt worden. Also weißt du, so. Himmlische Freude hatte. Und ich glaube, das ist der Tag, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe, hey, ich weiß nicht, ob ich alles, also diese ganze Runde, ob ich das schaffe überhaupt. Also sonst hatte ich nie das Problem, dass ich konnte immer weiter, aber nie schneller. Aber an dem Tag habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich weiter kann, da in Dissentis, wo ich gedacht habe.
Aber ohne Essen. Also.
Ja, im Nachhinein völlig doof, aber ich war so ahnungslos. Weißt du, als Läuferin, du kommst nie selten so weit, oder? Also ich bin höchstens so nicht mal das Marathon bin ich gelaufen damals, aber auf jeden Fall, es war eine neue Erfahrung und ich sage, das ist der Tag, wo ich bei der Kirche vom Endurance endlich mal eingetreten bin, also auf den Knien voll am Beten, so, bitte gib mir ein Sandwich.
Und das ist aber, also ich glaube wirklich alle, die vor allem beim Radsport, welches Level, das ist das wirklich kennst, so, das kennen wirklich alle. Also ich habe auch so Erlebnisse, wo ich dann manchmal vielleicht sogar zu einem anderen Zeitpunkt wieder dort her bin und das gegessen habe und so, okay, das ist überhaupt nicht besonders gut. So.
Nein, aber.
Und ich darf, also daheim ist wirklich so, wenn ich vom Velofahren also länger durchkomme und Sarah gekocht hat, ist wirklich so, ich darf gar nie sagen, wie fein sie ist. Immer, nein, du bist kein Velofahrer, das zählt nicht.
Das
zählt nicht
als Kompliment, ja. Ich habe immer gedacht, bei meinem Buch, ich würde halt die Rezepte, also das Kochen für Leute und denen nur nach dem Sport gehen und dann würde sie sagen, ja, das ist mega fein, ich kaufe das Buch. Aber das sind aber auch wirklich fein, also glaube ich. Aber du hast ja recht, also in dem Moment, wo du so Hunger hast, also vor allem Hunger hast, da esse ich alles. Also ich mag, es gibt vieles, was ich sonst, also ich esse ziemlich gesund, aber wenn es muss sein, dann esse ich jedes Shogi, Chips, Sandwich mit, oh, weiß nicht, grusiges Zeug, so mit Mayonnaise drin. Ich hasse Mayonnaise, aber in dem Moment ist es mir egal. Ich esse es, was es muss sein. Also es ist auch Überlebensinstinkt, glaube ich.
Ich habe aber auch gerne die Blicke von den Leuten im Verkauf oder im Restaurant, wo entweder so hinter mir schauen und noch mehrere Leute kommen, weil ich für drei Sachen bestelle. Oder auch, also man mich noch gut noch das Gesicht oder den Blick erinnern. Dann, wo Tour de France ist in die Schweiz gekommen, hat es die Etappe gegeben von Bern nach Emosson zu dem Damm.
Ja.
Und ich bin dann mit Freunden das vorher schon gefahren.
Ja.
Und wir waren hyper motiviert, weil das Tour de France ist. Und wir sind wirklich so schnell, ich glaube, so einen Schnitt
bergauf. Schneller als die Tour de France gefahren.
Das nicht, aber wir haben uns wirklich. Und da bin ich oben angekommen und es war so heiß gewesen. Und dann habe ich wirklich Chips, Cola, Kaffee und, glaube ich, ein Sandwich. Einfach alles süß, Zucker, Salz, einfach alles. Und dann so Hä? Ich habe einen Menschen so verschiedene Gelüste gehabt. Also.
Ich habe mal bei meinem ersten so Endurance-Velo- Challenge in den Pyrenäen habe ich mal richtig Hungerast bekommen. Und nachher habe ich bei jedem Laden alles gekauft. Oder? Und dann am letzten Tag habe ich da in einer Bäckerei fünf Pano Schokolade gekauft. Und die haben gedacht, ja, aber wo sind die Kollegen? Und ich so, genau. Ich habe 3 sofort gegessen, so eins nach dem anderen, oder zack, 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 zack. Und dann habe ich 2 so mitgenommen auf dem Lenker, so zum Fressen unterwegs. Und die Frau hat gedacht, das ist nicht normal. Aber es ist also, zum Glück ist ich nicht zu näher gekommen, weil am Tag 3 habe ich schon ein bisschen gestunken.
Und ich habe es schon, glaube angesprochen, als ich dich eingeführt habe, eben, dass du sehr früh, glaube vor allem durch deinen Vater eben zum Laufsport bist gekommen. Und aus dem Buch habe ich jetzt so gelesen, dass du vor allem Potatoes vom Essen, die sozusagen Leidenschaft. Wie ist denn würde noch wundern, wie ist denn das mit dem Backen? Wann hast du das für dich entdeckt? Ist das etwas, was du schon als Kind gemacht hast oder eigentlich erst später?
Ja, ich muss sagen, ich habe immer gut können essen. Also als Kind war ich übertalentiert. Also, vor allem Hördöpfel. Also auf Englisch sagt man Roast Potatoes. Und sind
Roast,
so halt,
genau. Ich habe nicht gewusst, halt was für Potatoes.
Ja, so im Ofen, so, aber nicht gebacken, sondern halt mit viel Fett.
Mit Öl, oder?
Mit Butter oder sagen mit Tierfett. Also meine Großmutter hat die mit, das ist ein bisschen grusig jetzt im Nachhinein, aber es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Auf jeden Fall, das habe ich können tonnenweise essen als kleines Kind. Und ich glaube, ich hatte, also ich will ja nicht arrogant vorkommen, aber ich glaube, ich habe richtig ein Talent für Herdöpfel-Essen. Auf jeden Fall, meine Mutter hat... mit meinem Vater bin ich eben joggen gegangen, aber meine Mutter hat so feine Rüebli-Torte gemacht. Also leider nicht Schweizer Rüebli, nicht Aargauer Rüebli-Torte, sondern so halt eher so amerikanisch. Aber auf jeden Fall...
Was ist der Unterschied?
Wahrscheinlich, wie viel Öl drin ist. Okay, also, der vom Aargau hat viel Mandeln oder also Nüsse, so gemahlene Nüsse drin. Und und hat dieses. Die Glasur ist eher so Zuckerglasur. Mhm. Der von Amerika hat meistens Baumnüsse drin, kein gemahlene Nüsse und dafür mega viel Zucker, mega viel Butter. Und drauf ist dieses Cream Cheese Frosting. Also ich muss sagen, der Cream Cheese Frosting ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall, das hat meine Mutter gemacht und ich wollte immer mitmachen und ich wollte vor allem nachher ausputzen natürlich.
Klar.
Aber dann durfte ich mich einmischen und ich wollte sehr früh backen und so. Ich glaube, ich habe sehr früh geschnallt, du kannst die Leute Freude verbreiten mit Kuchen oder mit Essen allgemein und so. Wenn du für mich ist immer noch ein Zeichen des Liebens, wenn ich so jemandem Kuchen schenke, so ist halt ein Zeichen, dass ich diese Person mag und ja, es ist echt so wie so, kann man sagen, Vorsorge, so halt so ein bisschen, du bist mir lieb, ich gebe dir Kuchen, ist ein bisschen komisch, aber das habe ich eben von der Familie
gelernt. Ja, ich finde es schon immer etwas anderes, weil es halt selber gemacht ist. Man kann ja Kuchen kaufen und bringen, ich finde es immer etwas ganz anderes, wenn man etwas selber macht.
Genau,
so.
Ja, gibt das Risiko, dass der Mensch das nicht mag. Aber
es gibt so, wenn man es kauft.
Genau, ja.
Und alle die Rezepte im Buch sind eben auf Basis von Haferflocken.
Ja.
Als ich das erste Mal von dir das gegessen habe, habe ich mich gefragt, wo kommt das her? Also, weißt, wie bist du auf die Idee gekommen? Ist das so, gibt es irgendwie eine britische Tradition, die ich einfach nicht kenne? Oder wie bist du zu diesen Haferflocken und Bach gekommen?
Ich weiß nicht, also das Backen war schon klar, aber halt das mit Haferflocken, wir haben natürlich eine Porridge-Tradition in Großbritannien, also vor allem in Schottland. Und das Frühstück ist das Äquivalent vom Birchenmüsli, oder? Und es ist halt meistens heiß und nicht so gesund wahrscheinlich, aber weniger Frucht drin. Aber es war mir immer klar, dass Haferflocken so für mich so ein gutes so Grundessen sind. Aber ich glaube, das mit den Rezepten ist viel. Meine allererste Rezept ist so eine Art so Haferbrot gsi. Und das ist schon basiert auf einem schottischen Rezept. Das heißt so Soda Bread. Das ist halt ist auch in Irland halt mit Haferflocken, aber auch mit Weizenmehl und mit Backpulver statt mit Hefe. Und dann habe ich gedacht, ich probiere etwas Ähnliches fürs Training zu machen, so als einfaches Brot, also halt ohne Zucker, ohne, es hat nichts drin, es ist wirklich plain, basic. Und das war schon fein, aber das war halt der Urgroßvater von allen Rezepten. Und dann habe ich erst angefangen, so, ich probiere mal mit ein bisschen Apfelmus oder Rüebli oder so, Rosinen oder so. Und darum sind alle auf Haferflöckli basiert.
Und es hat, wo ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht auch, weil ich auch einen guten Freund, der Mika, der hat auch selber Riegel anfangen, aus einem ähnlichen Grund, eben weil das auf dem Velo, wenn man sonst so essen kann. Und auch, um wie kontrollieren, was drin ist, natürlich und so. Und die Regeln sind ja oft auf Basis, weißt, also nicht die Sportlerregeln, aber so Farmen und so, sind oft auf Basis von Haferflocken. Hat das mit dem auch etwas zu tun, oder ist das mehr eben von dem ersten Brot?
Ich glaube, es ist mehr von dem ersten Brot gekommen und auch mittlerweile habe ich schon mitgekriegt, dass viele Leute essen gerne ein bisschen weniger Weizen und es mir schon... Ja, ich habe auch andere Rezepte probiert. Ich meine, ich habe ein ganzes Buch halt mit Handschrift drin, wo ich alles ausprobiert habe. Ich habe auch probiert auf Basis von Bohnen. Das klingt mega komisch, aber so wie in Japan mit diesem Red Bean Paste und so. Ja, ich muss sagen, es war nicht so erfolgreich. Ich habe x-mal probiert und es war nicht so fein. Und es war halt ein bisschen kompliziert, man muss alles pürieren und so. Und
aufwendig und dann der Ertrag irgendwie nicht so viel.
Genau, eben aufwendig. Und ich bin ungeduldig, vor allem wenn ich Hunger habe. Und die mit Haferflocken, die Rezepte sind so einfach gewesen. Also, und ich weiß, es hat jetzt Hufi Sportrezepte mit Reis zum Beispiel. Aber ich habe die auch probiert und ich fand sie ein bisschen zu schwierig zu machen. Und das mit dem Haferflocken, es ist wirklich easy. Du einfach backen und dann ist es fertig. Und nicht so Püree, also... Ab und zu ein bisschen Rüebli reiben oder so, aber nicht pürieren. Pürieren mag ich nicht, das ist echt mühsam.
Und du hast vorher gesagt, aber das ungefähr so ein Jahr, 10 Jahre sind ungefähr so in die Rezepte eingeflossen und dass du eben so ein handgeschriebenes Buch hast. Ich nehme an, aber es hat auch viel noch so ein bisschen mit Experimentieren, neue Sachen ausprobieren, weil man sich nicht wiederholen will. Ich glaube, mitunter etwas vom Schlimmen an diesen Riegeln ist ja, wenn sie gar nicht so schlecht wären, wenn man sie halt nonstop isst, dann verleiden sie einem sowieso.
Ja.
Wo hast du denn die Inspiration genommen und wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich wollte so normale Kuchen in Anführungszeichen imitieren. Also zum Beispiel das mit Rüebli-Torte und so, da habe ich. Ich habe sogar Cookies und so Muffins mit so Rüebli-Torte-Geschmack oder so auf dem Basis. Und ich wollte Sachen machen, die an andere Desserts oder so erinnern. Und und dann wollte ich auch zum Beispiel meine Schoggi-Brownies, die waren berühmt vorher. Bevor ich angefangen habe mit dem ganzen Haferflöckli-Ding, ich habe diese Schoggi-Brownies gemacht und die sind so gut. Aber die sind halt 50% Butter, 50% Zucker, noch 50% Schoggi. Ich weiß nicht, wir sind schon bei 150%. Aber auf jeden Fall, die waren halt, alle haben sie gerne gehabt, aber gleichzeitig habe ich gewusst, halt, meine Kollegen machen alle Sport. Ab und zu ist es schon okay, aber niemand will so viele Kalorien in einem kleinen Stück haben, unbedingt. Also dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das ein bisschen ändern, damit es doch ein bisschen gesünder ist. Nicht gleich, also ich meine nicht null Kalorien, natürlich nicht, man braucht Kalorien, aber halt ein bisschen, Whole Food, ich sage halt mit dem. Dann habe ich das auch experimentiert. So. Und schließlich, ich bin sehr, doch ein bisschen kreativ und ich wollte so verschiedene Sachen ausprobieren und dann einen Kollegen in Australien, wo ich trainiert habe, und er hat überhaupt nicht gerne Süßes. Und dann hat er gesagt, nein, kannst du nicht etwas mit Käse machen? Und dann habe ich okay, probiere ich mal mit Käse. Und es ging erst nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ja, es macht schon Sinn. Also es gibt, irgendwann auf einer langen Tour hast du keine Lust mehr auf Süßes. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wie wäre es auch mit Spinat und ein bisschen Zitronen, ein bisschen Fetakäse und so ein bisschen.
Du sprichst gerade eins von diesen Rezepten, die ich glaube als erstes würde selber ausprobieren. Das sind echt, wow, was für eine gute Idee.
Ich hätte es für dich heute sollen machen. Aber jeden Fall,
ja, die da vor uns sind, drei verschiedene sind, also auch sehr gut.
Ja, dann ist halt Spina Copita die Inspiration gewesen. Also es ist vieles inspiriert von dem, was ich gerne esse eigentlich. Und Spina Copita hat meine Mutter gemacht, als ich Kind war. Und ich, als Kind habe ich gesagt, ja, Spinat mag ich nicht, bläh, so grusig. Und dann habe ich mal Spinat Capita probiert. Oh mein Gott, das ist so gut. Und darum habe ich gerade ja, diese Flavor Combination, das passt eben mega gut zusammen. So Pinienkerne, Spinat, ein bisschen Zitrone und Feta-Käse. Also es gibt kein Knobli drin. Also Knobli und Haferflöck, die gehen für mich nicht zusammen. Aber es ist sehr inspiriert von dem. Und, ja.
Das Gute ist echt, die Haferflocken sind ja eigentlich recht fast neutral, oder? Dem ja, kann man sich genau. Mit sehr vielen Sachen ja, genau, kombinieren.
Ja. Was lustig ist, ist halt, wie viel das Geschmack. Ich glaube, der Haferflocken das absorbiert ein bisschen das Geschmack. Also es vermindert ein bisschen zum Beispiel Bananenbrot. Also ich habe ein Rezept für Bananenbrot. Und du tust echt viel Bananen drin. Es schmeckt nicht so stark nach Bananen. Es ist echt komisch. Also ich dachte, ja, wie kann ich mehr Bananen reinkriegen? Aber das ist ein bisschen blöd. Aber das habe ich natürlich. Ja, weißt du, eine Banane, wenn du es im Haus hast, ich schmecke das Banane vom zweiten Stock. Aber im Kuchen drin ist es sehr mild. Aber ja, ich habe vieles probiert.
Und du hast es noch gesagt, Knoblauch und Haferflöckchen sind für dich noch mich interessiert, wo sind die Grenzen? Also, weißt du, hast du Sachen ausprobiert, wo du gemerkt hast, okay, nice try, aber.
Ja. Ich hätte wahrscheinlich ein Kapitel sollen schreiben von allem, was nicht gegangen ist, weil es ist schon eine Haufen von so Flop. Also, ich habe mal probiert, ein Kuchen mit so einem Ingwer. Also Ingwer-Muffins oder Ingwer-Kuchen mit Wirz drin, also Cabbage auf Englisch. Also wie,
Wirz.
Oh mein Gott, es war so grusig. Also es war wirklich. Ich glaube, Zwiebeln habe ich nie probiert, Knoblauch auch nicht. Also die drei Sachen, die haben, und Brokkoli gibt es auch nicht in den Rezepten. Es ist ein bisschen komisch, die vier, die habe ich mega gerne allgemein. Aber im Kuchen, es riecht oder schmeckt dann für mich wie. Ein bisschen wie Furze. Also, es ist, hat etwas auf Englisch, sorry, ich kann es nicht auf Deutsch exprimieren, aber auf Englisch würde ich sagen, ein bisschen earthy. Und es ist ein bisschen, es geht einfach nicht für mich. Aber auf jeden Fall, ich habe auch nicht gerne Zwiebelbrot. Also, für mich ist halt gebacken mit Zwiebeln, nein, das geht nicht. Aber ja, ich könnte, also, wenn jemand das Buch kauft, kann sie gerne Knobli probieren und mir sagen, wie es geht mit dem Schoggi Brownies. Aber
was wir hier vor uns auch haben, ist ja zum Beispiel Schoggi und Chili, was es ja auch als Schoggi auch gibt. Das ist nicht jetzt eine neue Erfindung, aber es ist zum Beispiel etwas, das sehr gut geht. Ja. Also es ist ja manchmal noch speziell, wie die Kombinationen manchmal.
Ja, die sind mit Limette und Sumac und das ist, und dann mit Schoggi drauf, so eine Art Cookie, aber mit Schoggi drauf und ein bisschen Chili. Ich glaube, Chili ist optional, aber ja, für viele Leute ist es vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe gerne Chili.
Ja, sie sind unglaublich fein. Was ich jetzt vor mir sehe, was man als Zuhörerin und Zuhörer hat, nicht gesehen, ist, du hast zwei verschiedene Typen. Das eine hat wirklich so ein Topping, sagen wir dem, glaube ich. Ich bin nicht so ein Bach-Expert. Und die anderen sind so die klassischen, die man mitnehmen kann zum Velofahren. Weil ich finde, das ist, aber da wir ja doch nicht nur ein Koch-Podcast sind, sondern auch ein Velo-Podcast, ist ja das Spannende, dass du das ja eben auch so konzipiert hast oder mitkonzipiert hast, damit man es eben zum Sport kann mitnehmen kann. Aber jetzt so die oben so ein Topping haben, sind schwierig hinten im Trikot. Ja. Vielleicht kannst du die anderen haben.
Ja. Ich habe mir vorgestellt, mit Schoggi drauf könnte man so zusammen.
So wie
ein Sandwich mit dem Schoggi in der Mitte. Aber schon, ich habe. Es gibt nicht viel im Buch, wo ein Topping drauf haben, sondern die meisten haben, wenn etwas, haben sie etwas in der Mitte. Und das ist meine, ich bin echt stolz drauf, ehrlich gesagt. Also meine Erfindung als Ingenieurin für das Gebäck. Also weißt, ich wollte mal Rüebli-Torte, Muffins machen, aber das mit dem Cream Cheese Frosting, das ist das Problem. Das ist so fein, das willst du, willst nicht an dem verzichten, aber du kannst es nicht mitnehmen, weil es klebt sich überall, also auch wenn du so eine Frischhaltfolie oder
packst. Ist auch ein Topping
in der Folie. Du musst dann das Topping ablecken, weil es sieht echt traurig aus, wenn du an der Straßenrand so eine Frischhalterfolie ablecken bist. Also wirklich nicht so cool. Und,
Schönes Bild. So.
Ja, sorry. Ja, ich bin wirklich, es gibt sicher so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich so verzweifelt bin nach Kalorien. Aber auf jeden Fall dachte ich, hey, aber wie wäre es, wenn ich das Topping in der Mitte, wie so Confi in einem Berliner
zum Beispiel.
Und dann dachte ich, ja, ich probiere es mal aus. Und es hat recht gut funktioniert. Also ich heiße so mit einem kleinen Löffel so ein kleines Loch in der Mitte gemacht und so ein bisschen von diesem Cream Cheese Frosting in jedem drinnen und dann mit ein bisschen Teig überdeckt. Hey, und dann packt es in der Mitte rein und du weißt, wenn du das isst, dass in der Mitte ist der Frosting. Es ist echt fein und dann kannst du es einfach mitnehmen, ohne dass du Frosting verlierst.
So. Und im Gegensatz zum Berliner tut es auch nicht irgendwie rausspritzen und ist am Schluss voll. Also ich habe jetzt schon zwei von denen gegessen. Das ist also sehr
ja,
praktisch.
Ja, also mir ist es noch nicht passiert. Es ist eben schwierig, so viel Druck reinzubringen wie ein Confi in einem Berliner.
Aber und Frosting ist auch ein bisschen dicker, ja, weißt du, wie
ja, ja, es ist natürlich. Also das Frosting soll grundsätzlich nicht gebacken werden. Also Frosting auf einem Kuchen wird nicht gebacken. Aber es, weil die Kuchen, die meisten haben kein Ei drin, die sind nicht wirklich, die werden nicht durch und durch heiß. Und es ist völlig okay, die müssen nur fest werden, damit du kannst sie mitnehmen. Es ist, ich will das Geheimnis nicht verraten im Podcast natürlich, aber es sind halt, es ist halt eigentlich wie ein Birchenmüsli, die gebacken wird zum Mitnehmen. Und, aber ich habe auch ein Rezept für Berliner mit Confit in der Mitte. Also, die sind erstaunlich gut. Das ist, man würde denken, das geht nicht. Aber es ist so wie ein Haferteig mit Confit in der Mitte. Ist halt echt praktisch und sind mega easy zu machen.
Und jetzt hast du die Sachen, die Rezepte für dich eigentlich so aus deinem eigenen Ehrgeiz eigentlich irgendwie einfach entwickelt. Hast deine Leute um dich herum mit denen beglückt. Wie ist denn die Idee entstanden, dass du daraus ein Buch machst, ein Rezeptenbuch? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich glaube, es ist sehr früh für mich so geworden, dass ich für andere mitnehmen und die so einen ganzen Haufen mitnehmen auf der Velotour und die so verschenken. Und dann haben Leute immer gesagt, ja, das ist mega fein und wo hast du das Rezept her? Und du hast selber, darf ich das Rezept haben? Und irgendwann habe ich gedacht, es wäre cool, wenn ich die alles zusammenstelle. Und eigentlich hätte ich ein Blog sollen machen, so ein Backblog, wie alle, oder so Rezepte online. Aber ich irgendwie will etwas Festes machen. Irgendwie, ich weiß nicht, die Idee von meinem Buch. Also wenn ich gewusst hätte, wie schwierig das ist, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Aber es ist, ich habe alle Rezepte in einem Ort zusammenbringen und etwas Schönes davon machen, so ein Objekt. Also das Buch ist auch echt, glaube ich, es ist echt schön als Objekt. Ist,
definitiv.
Danke. Also der Cover ist.
Das ist etwas anderes wie ein Blog.
Ja, genau. Es ist anders wie ein Blog und ich habe nicht viele. Also mittlerweile gibt es tausend Info Rezeptblogs und heutzutage braucht man kein Rezeptbuch, man kann alles online finden, aber das Buch soll gleich etwas zusätzlich, also einen Zusatzwert bringen und ich habe gehofft dann auch mit den Geschichten und so, dass es auch ein bisschen Einblick gibt in der, ich sage nicht Profisportler, aber eher so ein liebender Mensch oder weiß nicht, wie sagt man das?
Ja, und es gibt schon so Einblicke in Sachen in Profisport, wo man sonst nicht so oft, das finde ich mega schön, dass es eben so ein bisschen die Behind-the-Scene und die sehr persönlichen Einblicke gibt, eben in die Momente, wo man jetzt nicht in jeder Netflix-Serie oder so Tour de France schaut, erlebt.
Ja, ich habe gedacht, wenn ich etwas schreibe über Sport, dann soll es etwas Originales sein und auch etwas Authentisches und vielleicht etwas, was nicht so oft vorkommt. Also oft, es sind oft die Sieger, die Schreiber, die werden so gefeiert und so und wie viel Watt und wie viel sie trainiert und und die Niederschläge sind immer halt gefolgt von Sieg und so und das Geschichte im Sport ist anders, also 99% von den Leuten, die gewinnen nicht Weltmeisterschaft oder so und halt, ich finde die Geschichten sind auch wichtig und es ist auch die Mehrheit von dem Sport gar nicht ums sie gewinnen, aber es ist trotzdem schön. Also es darf nicht sein, dass nur das Gewinnen gefeiert wird, weil auch das Mitmachen ist. Ja.
Ja, und gerade so beim Einzelsport, wie es jetzt der Radsport oder Laufsport ist, gewinnt ja eigentlich immer nur jemand, oder? Zumindest beim Mannschaftssport. Ja, es sind zumindest mehrere zusammen, oder?
Also 50%.
Genau, bin,
Ja, im Radsport ist echt, die Statistik ist nicht gut, also muss ich sagen. Also du hast ja auch die Sprinter natürlich, wenn du die Statistik anschaust, die Sprinter haben die meiste Chance, so als einfach als Zahl mehr zu gewinnen, aber ich wollte nicht Profi-Velofahrerin sein, aber im Nachhinein hatte ich mega Glück gehabt, dass ich überhaupt etwas gewonnen habe. Sowieso, aber auch angesehen von wann und wie und was ich, dass ich dann eben geschafft habe und so. Es ist nicht selbstverständlich. Ja.
Und vielleicht ist das gut. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen überlegt, ob es noch gerne hätte, weil wir mit dir darüber reden, aber ein bisschen weiter weg ist von der Küche, ist jetzt gerade ein guter Moment, weil wir jetzt gerade dort sind. Weißt du, der Radsport hat sich ja über all die Jahre extrem entwickelt, professioneller geworden. Und was jetzt in den letzten 10 Jahren oder vor allem auf 5 Jahren eine riesige Entwicklung war, ist echt der Frauenradsport.
Ja.
Und hat sich sehr entwickelt zu der Zeit, wo du Profi bist. Wie nimmst du das so von außen wahr? Wie erlebst du das? Denkst du manchmal so, hey, nein, warum ist das erst jetzt? Oder ist es mehr so, ich denke, das ist auch so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite ist es sicher auch, ich weiss, dass du auch mit Marianne Voss und anderen Frauen ja wirklich auch hätte dafür kämpfen, dass es zum Beispiel Tour de France für die Frauen gibt und so. Und für dich ist sie eigentlich ein bisschen spät gekommen.
Ja. Es ist gemischt. Also vor allem aber freue ich mich, dass es sich entwickelt und dass es wiederkommt. Und ich glaube, in 10 Jahren werden wir nicht gross unterscheiden zwischen Männer- und Frauenradsport. Es muss halt gute Unterhaltung sein für die Zuschauer. Und das ist das. Und Frauenradsport ist mega gut zum Zuschauen. Das ist definitiv so. Es war auch zu meiner Zeit so. Es ist halt leider so gewesen, dass zu meiner Zeit ist nicht, also kaum am Fernsehen kam und sogar oft nicht mal fotografiert gewesen. Aber das ist halt so. Und ich habe es durfte trotzdem erleben. Und ich bin mega dankbar für das, was ich erlebt habe. Es ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn ich zum Beispiel auf einer Venotour bin und jemand erzählt mir, wie der Radsport ist und wie Wettkämpfe sind und als hätte ich null Ahnung, weil das habe ich alles gemacht, oder? Und es ist lustig, wenn du weißt, ich habe Sachen gewonnen, wo es nicht mal ein Foto hat. Und das ist dann, weißt du, wenn du ein Etappenrennen gewinnst und es ist ein UCI 2,1 Rennen und es nicht mal ein Foto hast nachher. Also das ist jetzt
beim, also ich habe von meinen Kindern, glaube ich, von jedem
Foto. Ja, es ist halt natürlich, also ich töne jetzt wie eine alte Dame, zu meiner Zeit gab es keine, es gab von Digitalfotografie, aber es ist halt das Problem.
Ja, aber es zeigt schon die Wertschätzung.
Ja, oder? Ja, und damals ist, also Radsport ist halt mega teuer zum richtig gut beibringen, also das weißt du vom Podcast und von Tour de Suisse, oder? Hey, es ist eine echte schwierige Sportart, weil es ist geografisch so weit und halt auf der Straße und weit auseinander und du musst gleichzeitig einen Überblick haben und du willst auch ein Close-ups von den Gesichtern zum die Emotionen sehen. Es ist echt teuer, ein guter
Broadcast
von einem Velorennen. Danke, Übertragung, das ist das Wort.
Ich komme leider auch zu englischen Worten.
Ja, auf jeden Fall ist es halt schwierig. Und das ist, du kannst nicht von 0 auf 100 gehen. Und das ist auch mal im Radsport, es ist klar, es braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Du kannst nicht einen Mindestlohn anfordern bei jedem Team, weil die haben das Budget einfach nicht. Und es muss so einem von einem Teufels. Ja, es muss sich langsam aufbauen. Aber was mich damals frustriert hat, ist, wie wenig die Behörden dafür gemacht haben. So UCI, ehrlich gesagt. Also, sie haben bla bla gesagt, aber sie haben nicht viel gemacht. Und wir mussten ein bisschen kommerziellen Druck machen auf ASO. Haben wir gemacht. So, wir haben gezeigt, dass Leute eine Frau Tour de France gesehen wollten. Ja, das könnt ihr alle im Buch lesen. Aber auf jeden Fall, es war nicht easy gewesen und im Nachhinein ich habe nicht gross davon profitiert, aber ich bin trotzdem stolz. Also die Frauentour de France, ich habe es nicht veranstaltet, aber ich habe auch ein kleines bisschen dabei geleistet und ich stehe fest zu meinen Prinzipien halt, das braucht es. Also wir sollen nicht es soll uns egal sein, welches Geschlecht oder Hautfarbe oder es ist halt, es muss Unterhaltung sein und es soll Leute inspirieren. Und ich sehe nicht, weshalb Buben inspiriert werden sollen und nicht Mädchen zum Velofahren. Und von dem her bin ich mega froh, dass es jetzt echte also Heldinnen im Radsport hat, die am Fernseher sind. Die werden, ja, also die Voss war immer eine Heldin für mich, aber jetzt ist sie bei allen bekannt, oder? Das ist voll cool.
Und die Heldinnen können ja auch Inspiration sein für Buben,
ja, oder? Das ist... genau, sorry. Es ist natürlich
nein,
so.
Zum, aber ja, dorthin, das muss wie genau. Ziel sein, oder? Das
aber ist... wenn man nur eine Hautfarbe oder eine Geschlecht also... sieht, dann es gibt diesen Spruch, you have to see it to be it. Und ich glaube wirklich daran, also meine Inspiration als Kind, das ist nicht das Velofahren gewesen. Das sind Paula Radcliffe und Kelly Holmes, das sind Läuferinnen, Mittel- und Langdistanzläuferinnen von Großbritannien. Hey, ich habe geweint, als der Kelly Holmes in Athens gewonnen hat. Ich erinnere mich fest daran. Also, und sie hat mich, ich wusste, dass ich nie so schnell wie ihre laufe, aber ich wollte trotzdem ein bisschen wie Kelly Holmes sein, weißt du? Und das habe ich nicht gehabt im Radsport. Also ich bin per Zufall zum Radsport gekommen und eben. Und im Nachhinein, ja, egal welchem Geschlecht, aber es ist ja wichtig, dass man das sieht. Und ich hoffe, dass es jetzt kommt, also darf ich etwas, weil ich bin eben, ich habe eben ziemlich gekämpft für Frauenradsport, aber zu meiner Sicht hat es ist sehr so monorazial gsi, können wir sagen. Und es ist immer noch ein sehr weisser Sport.
Extrem. Also ich wollte sagen, ich finde es super, dass es bei den Frauen diese Entwicklung gibt und yeah. Sie ist noch nicht abgeschlossen.
Yeah.
Und ein anderes Thema ist yeah. Einfach auch, weil, wenn man es vom Laufsport vergleicht, ist es, man kann es nicht erklären, oder?
Ja, man kann es einfach erklären. Ja, also wie viele Leute gibt es mit einem Velo in Kenia oder Äthiopien oder Südafrika ist ein bisschen besser, aber sorry, aber Velo sind mega teuer. Und Velorennen gibt es fast also in Amerika, Australien und in Europa. Das gibt's nicht. Also es kommen schon Fahrerinnen und Fahrer aus Ruanda vor allem und Kenia und so, aber
der Weg ist ja da mega schwierig für sie, oder?
Ja, also...
Es ist schon schwierig für, glaube Australien und Amerikanerinnen in Europa.
Genau, du kannst... Radsport ist nicht einfach Velo fahren, du musst immer ein Team sein und Rennen teilnehmen und so. Also es ist logistisch extrem schwierig und im Nachhinein, ich wünsche mir, ich hätte mehr gemacht, um diese Frage anzugehen, aber ich weiß nicht, was ich gemacht hätte machen können, weißt? Also ich bin, ja, ich wollte nicht so ein bisschen patronizing sein, weißt? Was soll ich machen? Also man kann nur sagen, hey, man soll halt mehr machen und jetzt gibt es zum Beispiel mindestens eine UCI-Weltmeisterschaft in Ruanda. Ist es nächstes Jahr. Es ist mega cool. Es ist ein Showcase für Afrika, als für Radsport. Aber es muss nachhaltig sein. Und es muss nicht nur so Showcase und dann fertig. Aber und mittlerweile gibt es mehr Diversification im Radsport. Es gibt so diese Ultracycling und Gravel. Und dann halt ist nicht nur Straßen und Teams und so, aber der Kern vom Radsport auf der Straße ist halt ist echt schwierig, wenn du nicht aus Europa kommst, von einer Mittelstandsfamilie mit Geld für das Velo und kannst früh teilnehmen und weißt, es ist schon
die ganze Strukturen oder
ganze,
wo
alles
braucht.
Ja ist echt es ist ein schwieriger Sportart, also ja, ich verstehe schon, weshalb mehr Leute laufen.
Genau, also aber rein von dem Aspekt ist natürlich klar, aber weißt du, rein vom zum Beispiel vom Physischen, oder? Der Laufsport und Radsport hat Gemeinsamkeiten. Und der afrikanische Kontinent ist dominierend und auf dem Rad ist er fast ist er nicht
unterrepräsentiert auf jeden Fall. Aber wie viel die laufen, also es gibt viele Kinder, die fangen in Kenia an, barfuß zu laufen. Also du brauchst nicht mehr ein paar Laufschuhe. Wie leistest du dich ein Straßenvelo, wenn du in einem Dorf wohnst? Es ist halt. Und es gibt schon Programme und so, vor allem gab es in Ruanda und das ist voll cool, aber es kann nie so viele Leute erreichen wie Laufsport. Aber es kommt langsam, ich hoffe, das kommt langsam. Aber ich sage es nur halt nicht, nur damit, also es ist mir klar, wie privilegiert dass ich bin, dass ich in England aufgewachsen bin, dass ich irgendwann genug Geld aufgespart habe, selber für das Velo und genug Zeit. Also ich habe nicht nur schon mit 16 Kindern gehabt oder so. Weißt, also es ist alles ein riesiges Privileg, habe ich durfte Velo fahren. Also es ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß, wenn ich in einem anderen Land geboren wäre, oder in Afghanistan, oder weißt, es ist nicht, es ist eine Nischensportart. Und Aber es macht riesig Spass. Also ich hoffe, dass es weiterkommt.
Und vielleicht dann noch zum Anknüpfen und dann noch eine kurze Überlegung zum heute zu machen. Wenn du jetzt so eben zurückschaust, gibt es dann manchmal auch so Sachen, die du auch ein bisschen vermisst aus dieser Zeit, wo der Radsport ja. so der Kern von deinem Leben war? Oder?
Ja, ich vermisse sehr, dass ich habe mich so stark aufs Velo gefühlt. Und jetzt fühle ich mich echt langsam aufs Velo. Aber ich laufe jetzt auch viel mehr wieder so wettkampfmäßig. Und das ist halt normal, dass ich auf dem Velo, dass ich mich ein bisschen müde fühle. Und halt ein paar Teamkolleginnen, also manchmal ist halt Teamleben ein bisschen stressig. Natürlich unterwegs und keine Privatleben und so. Aber es gibt einige Teamkolleginnen, die ich fest vermisse. Aber ja. Ja, aber es ist. Ja, und man wohnt halt, also weiß nicht, die wohnen in anderen Ländern, man sieht sie nicht, aber ja, so ist es.
Und jetzt eben heutzutage bist ja du wieder berufstätig in deinem sozusagen ursprünglichen Beruf. Ja. Eben, du bist ja eigentlich wegen dem ETH-Studium in die Schweiz gekommen, jetzt arbeitest du ja als Ingenieurin. Das hat ja auch seine Vorteile, dass man zum Beispiel den Sport jetzt auch will. Ja. Was wir jetzt nicht so angesprochen haben, was ja auch da drin kommt, eben, man ist beim Essen so ein bisschen gespürt. Oder am Anfang, wenn der Sport Freude ist, und dann ist alles, eben, ist auch das Essen und so Freude. Und wenn plötzlich ja. die Professionalisierung kommt und der ganze Druck, oder das ja. hat ja auch immer die negative ja, ja. Seite. Und jetzt kannst du für diese Sachen so ein bisschen freier machen, oder? Oder ist das voll. Eine romantische Sicht von mir?
Nein, du hast voll recht. Also ich glaube, viele Leute überromantisieren den Profiradsport oder Profisport allgemein. Also ich hatte am Anfang Glück gehabt, ich bin ziemlich schnell besser geworden. Aber ich muss sagen, ich bin nicht gut gewesen mit dem Druck von mir selber. Also sobald ich ein bisschen Erfolg hatte, dann war es halt, ich hatte so Angst, dass ich nicht mehr das könnte bestätigen oder dass es nur ein Glücksfall war oder Flug oder ich weiß nicht, ich werde nie wieder etwas gewinnen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich in der heutigen Zeit von sehr professionalisierten Frauenradsport so könnte damit umgehen. Also ich weiß nicht, ja, ich glaube schon, also man hat schon Psychiater und so, aber auf jeden Fall.
Aber du hättest damit auch mehr ja. lernen umgehen, wie zum Beispiel hast du lernen runterfahren, oder?
Das ja, ist genau.
Wo man
ja.
nicht darf, wo man ja. auch muss lernen, wo man nicht einfach ja. alles Talent hat.
Ja, und ich bin nicht, ich mag nicht so, ich bin ein bisschen eine Rebellin, also ich mag nicht gesagt werden, was ich soll machen oder essen oder was auch immer. Und ja, von dem her ist jetzt ein normaler Job sozusagen, ist halt richtig gut. Ich habe nicht so viel Zeit zum Sport machen, aber das ist auch okay. Ich fahre mit dem Velo auf Zürich, habe fast eine Stunde ins Büro und ich liebe meinen Job. Es ist recht interessant und meine Arbeitskollegen meinen vielleicht, dass ich ein bisschen crazy bin, weil ich immer mit dem Velo komme. Aber ja, es macht echt Spass. Und ich glaube, das ist auch ein riesiges Privileg, dass ich meine Ausbildung abschließen kann. Das ist nicht, ich glaube, wenn ich mit 14 Jahre mit dem Radsport begonnen hätte, hätte ich die Schule nicht mal abgeschlossen. Es braucht so viel Zeit, oder? Aber da habe ich recht Glück gehabt.
Und auch der ETH mit der Professorin, die ja dort ja. auch, wo ja das Verständnis ja, ja. für das hatte, weil sie selber Sportlerin ja, ja. und aktiv
ja,
und so.
Ja, die muss ich namentlich erwähnen, weil die war halt dann nachher Rektorin von der ETH, die Sarah Springman. Und die ist ja, also ich sage das als Kompliment, sie ist nicht normal. Sie ist nicht normal im Sinne von, die ist eine echte talentierte Sportlerin und auch Professorin an der ETH und jetzt in Oxford.
Triathlonverband gesehen.
Ja, Triathlonverband, ganz, ganz wichtig im Triathlon, weil wo der Triathlon erst als Sport so wie so auf
Olympia.
Ja, Olympia gekommen ist und so. Und sie hat mich es erlaubt, so Teilzeit zu schaffen und so. Ich glaube, bei niemandem anders wäre es möglich gewesen, an der Doktorarbeit dran zu bleiben und auch an Olympia zu gehen. Und ich hätte meinen Job nicht aufgegeben für den, weil, weißt, wenn du keine Resultate hast, das machst du das sicher nicht, oder? Also,
ja,
nicht, frag nicht mal
Geld. Frauenradsport noch heute, aber dann aber ja, ist ja, ja überhaupt nicht finanziell.
Nein, es geht auch nicht mal ans Geld, oder? Weißt, also, ja, es ist eher so, ja, Wettkämpfe sind ziemlich stressig. Ich habe sie immer ziemlich stressig gefunden. Also, wieso würde ich mein Leben mit so. Mit, ja, also Labor, geotechnisch nicht immer so prickelnd gesehen sozusagen, aber es ist zumindest eine Karriere gesehen und ich habe Sport damals nicht als Karriere gesehen, also es war halt ein bisschen Nebensache, so also selbst Entwicklung oder wie sagt man, eine Selbstrealisation oder
ein bisschen Abenteuer
ja oder? Genau, ein bisschen Abenteuer und aber ja, im Nachhinein, ja, das ist ein riesiger Glücksfall gewesen, dass Sarah meine Doktormutter war und ich bin ihr mega dankbar, dass sie es mir so erlaubt hat. Sie hat mir gesagt, also schließlich hat meine Doktorarbeit 8 Jahre gebraucht, weil ich so Teilzeit geschafft habe und so Olympia 2-mal während der Doktorarbeit und so. Und sie hat mir, aber das war bei vielen in unseren Gruppen ein bisschen länger gebraucht und viele haben es auch hinterkriegt. Und sie hat mir gesagt, ja, okay, du darfst an Olympia und du darfst Teilzeit schaffen, aber dafür, du hast ja dann keine Zeit, um ein Kind zu kriegen während der Doktorarbeit. Und ich so, okay. Okay. Ja, ich habe eh keine Zeit. Ja, ich bin ein bisschen busy mit dem Velofahren. Aber
ja. Und heute, was für einen Stellenwert hat der Sport in deinem Leben? Oder was machst du mit Sport?
Ich glaube, es wird bei mir immer sehr wichtig sein. Also halt, vielleicht in der Zukunft weniger so wettkampfmäßig. Also ich laufe immer, also ich würde immer noch gern im Laufsport, im Trailrunning Wettkampfläufe laufen. Aber ich war dieses Jahr lange verletzt und bin nur einig an einem Rennen gewesen. Ist auch okay, aber was für mich wichtig ist, ist halt täglich Sport zu machen und nicht nur im Kraftraum, obwohl das ist ja sehr wichtig. Aber ich weiß schon seit der Kindheit, dass es für mich wichtig ist, draußen zu sein jeden Tag. Und auch wenn es nur kurz ist oder so, ein bisschen ja, auf dem Berg oder im Wald und Sport machen. Und ich glaube, was mir auch wichtig ist, persönlich ist halt immer Herausforderungen zu finden. Und das ist vielleicht in der Zukunft mehr Berglauf oder mehr einfach ein Trailrun auf einem Berg mit ein bisschen Kracheln oder so, oder Skitouren, was mich immer noch Angst macht wegen der Höhe und so, aber nicht unbedingt mit der Nummer auf dem Rücken und so gegen andere, sondern halt ja, gegen mich selber ein bisschen. Man kann immer die Horizonte ein bisschen erweitern.
Genau, weil ich dich ja gut kenne und wir zum Beispiel auch in Innensicht über das Gerät habe ich dich eben fragen, aber was sind so deine nächste vielleicht Herausforderung, die du dir gesucht hast, weil zum Beispiel jetzt das Buch, das ja jetzt auch eine längere Zeit gebraucht hat, ja, das ist jetzt da und das ist jetzt sozusagen in der Buchwelt, ist jetzt so nach Olympia, weißt du, wo so wie alles, ja, man muss neue Herausforderungen suchen.
Ja, ehrlich gesagt, das Buch war für mich eine riesige Challenge gewesen und ich glaube, das hat mir auch mega viel Energie gekostet dieses Jahr. Das ist auch vielleicht ein Grund, weshalb ich so lange bin verletzt gewesen, weil ich null Energie hatte, um mich zu erholen oder ja, nicht so viel Zeit gehabt zum Schlafen und so, neben Schaffen und Buch und so. Aber ja, ich habe mit Kollegen und Kolleginnen ein paar Challenges vor. Mit einer ganz guten Kollegin, wir wollen den Uno Oat Roots fahren. Es ist eine Skitour. Ja, die ist echt gut im Skifahren und ich bin nicht so gut. Aber das wäre echt cool. Also auch als Teamarbeit, weißt du. Also das vermisse ich eben vom Radsport, dieses Teamgefühl und zu zweit etwas machen, was nicht alleine wirklich schon möglich, aber es ist nicht so sicher alleine. Und dann, ja, und dann gibt es ein paar Berge, wo ich drauf stande, würde gerne sein. Und ja, nächstes Jahr, ich schaue dann, ob ich, ich laufe wieder den Quali-Rennen für Berglauf, für die WM, für die Schweiz. Es ist halt ein riesiges Privileg, dass ich dürfen mal für die Schweiz starten im Berglauf, letztes Jahr in Innsbruck. Und nächstes Jahr mal schauen, ob ich wieder fit fahren kann, so bergauf, so 50 Minuten voll im Leiden zu sein. Aber es ist nicht wirklich ein Ziel, aber nächstes Jahr habe ich wieder Ferien, weil ich nicht mehr in den Ferien das Buch muss schreiben muss. Und dann gehe ich auf Velotour mit dem Gravelbike, mit dem ein bisschen Offroad, ein bisschen Pizza essen und jeden Tag fahren. Und das finde ich echt, es macht mir einfach Spass. Also es wird niemanden interessieren, es ist nur halt fahren, essen, schlafen. Es ist echt entspannend.
Und jetzt ist es ja eben da, dieses wunderbare Buch. Oh,
Jetzt kann ich es nicht sagen. Auf Deutsch funktioniert es so gut, oder?
Genau, und ich hoffe, wir haben natürlich jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer lustig gemacht. Kannst du noch kurz sagen, wo kommt man zu dem Buch? Wo kann man es vielleicht bestellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin noch am Schauen, wie es in der Schweiz zu kaufen wird sein, aber entweder von mir direkt oder von einem Buchhandel. Natürlich nur gute Buchhandel. Aber die Infos werden auf der Webseite sein. Also ich habe eine eigene Webseite, wo alles verlinkt wird. Also sobald ich das geregelt habe, wird es da drauf stehen. Also meine Webseite heisst emmapooley.net und da habe ich eine Seite mit so mit den Rezepten drauf. Und das findet man, also vielleicht können wir einen Link im...
Genau, ja. Wir werden sicher auch Shownotes nennen, sich das, glaube ich, habe ich gelernt in diesen vielen Jahren. Wir können das natürlich auch verlinken. Ja. Genau. Ja, hey, merci vielmal, Emma, für feinen Kaffee, Kuchen und die tollen Insights von dir. Wir wären schon ans Ende gekommen von unserer heutigen Podcast-Folge. Wie eigentlich immer können wir die abschließen noch mit einem kleinen Dessert, wo der Tommy für uns hier noch parat hat. Ich bedanke mich bei dir, Emma. Und,
danke, Jan.
Bis zu der nächsten Podcast-Folge.
Ja. Danke, Jan. Ciao.
Das Land mit den 1000 Strassen. Es war einmal ein Land mit 1000 Strassen. Die Strassen waren weitum bekannt, weil sie so unglaublich schön waren. Sie sind durch grüne Wälder gegangen, haben sich dank der wunderprächtigsten Serpentinen auf die noch schöneren Berge geschlängelt und die Strassen sind den schönsten Flüssen entlang gegangen. Und auf diesen Strassen durften nur Velo fahren. Der motorisierte Individualverkehr hat man in diesem Land nur vom Hörensagen gekannt. Regiert hat das Land die Königin Emma. Mit ihrem guten Herz und ihrem grossen Sinn für Gerechtigkeit war sie weitum beliebt. Und sie hat natürlich eine grosse Begeisterung für das Velofahren. Darum hat sie sich ein kleines, schlichtes Velo auf das Handgelenk tätowieren. Und dann hat die Königin Emma im ganzen Land eine frohe Botschaft verkünden. Die Frau, die als erste und schnellste alle 1000 Strassen vom Königreich abfahren konnte, soll ihren Sohn, der Prinz Sir Cav, dürfen heiraten. Die Emma hat es nämlich gefunden, dass ihr Junior jetzt mal Nägel mit Köpfen machen sollte, den Finger rausnehmen. Und wenn er dann eine Frau gefunden hat, gefälligst auch gerade der Goli. Das sieht Königin Emma, der doch noch einmal zur Grosskönigin gekrönt wird. Dem Ruf gefolgt sind zwei Schwosten, die im hügeligen Süden von dem Land gelebt haben. Ihre bescheidenen Müllers-Familie haben die beiden Töchter in Freiheit und Frieden dürfen aufwachsen und gedeihen. Und beide sind natürlich gern mit dem Velo unterwegs gewesen. Die Eltern hat schon seit manchem Jahr trainiert, und zwar draussen, aber auch drinnen auf der Rolle im Keller. Sie war schuderhaft diszipliniert beim Trainieren, beim Essen und auch beim Schlafen. Sie konnte es kaum erwarten, dass sie endlich ein Rennen fahren durfte und das auch gewinnen und dann nochmal gewinnen und noch mehr gewinnen und am Schluss alles zu gewinnen und natürlich damit auch das Herz vom Prinz Sir Cav. Die Jüngere der beiden Schwosten ist auch gerne Velofahren. Dabei hat sie aber keine Bäckerei ausgelassen, war meistens mit anderen unterwegs, manchmal schon einfach mit einem Körbli-Velo. Und sie hat gerne gefötelt und auch Momente gesucht, wo sie ein Stückchen näher zu sich selber bringen. Gang auf der Suche nach einem Abenteuer, einer neuen Strasse und einer guten Bäckerei. Am zweiten Tag nach dem letzten Vollmond vom Jahr ist es vor dem grossen Schloss losgegangen. Die Königin höchstpersönlich hat den Startschuss zu diesem speziellen Rennen gegeben. Mit frisch rasierten Scheichen, 17 Powershells und einem vollgeladenen Velocomputer ist die Älter der Schwosten losgefräset. Die Jünger hat zuerst einmal ein Foto gemacht von diesem historischen Start und hat an die Königin zugelächelt. Sowieso hat sie gäng wieder Halt gemacht, wenn sie wieder an einer Spitzkehre angekommen, wo sie noch nie war, oder wenn es aus einer Bäckerstube fein nach warmen Nussgipfeln geschmückt hat. Die Elter, die ist gefahren und gefahren. Hat Gels reingedrückt und die Führung übernommen, weiter, ging weiter, ihre strammen Wadli und eindrücklichen Oberschenkel haben geschafft und krampft und sie geschnauft und geschwitzt. Je länger das Rennen ist gegangen, desto langsamer ist die Elter aber geworden. Alles hat ihr angefangen wehtun und sie hat nah dies nah die Freude und den Sinn verloren. Die Jünger hat gegen Schluss auch nicht mehr jede Bäckerei mitgenommen. Aber die dort am Fuß vom letzten Berg hat sie dann doch nicht können lassen. Eine freundliche Bäckersfrau hat sie begrüßt und ihre Haus-Spezialität empfohlen. Ein wunderbares Haferflöckli-Küchli. Das hat man an Jüngeren nicht zweimal müssen sagen. Wo die Bäckersfrau das Küchli hat Suche gestreckt, ist an Jüngeren die Tätowierung der Bäckersfrau aufgefallen. Ein kleines, schlichtes Velo auf dem Handgelenk. Das wäre auch mal etwas, hat sie gedacht, sich verabschiedet und hätte den letzten Anstieg unter die Rädchen genommen. Kurz vor dem Bergpreis hat sie ihre Schwost entdeckt. Etwa 300 Meter vor ihr ist sie der Berg darauf geschlichen und hat kaum noch mögen. Als sie auf gleicher Höhe waren, hat er die Jünger den letzten Biss von diesem feinen Haferflöckli-Küchli zu suchen gestreckt. Die Eltern hat aber nur geflucht und gesagt, dass sie sicher vom Teufel. Die Jüngere hat den letzten Biss also selber genommen, ist aus dem Sattel und als Erste auf dem letzten Berg oben gewesen. Die Abfahrt war dann nur noch eine Formsache gewesen. Und so hat die Jüngere tatsächlich das sagenhafte und legendäre Rennen gewonnen und als erste Velofahrerin die 1000 Strassen vom Land mit den 1000 Strassen abgefahren. Der Prinz Sir Kev hat sie übrigens nicht geheiratet. Irgendwie hat es halt einfach nicht gefunkt. Aber sie waren von diesem Tag an Freunde und sie hat ihn daran inspiriert, dass der Prinz Sir Kev entschieden hat, Veloprofi zu werden. Die Königin Emma war zwar zuerst ein bisschen enttäuscht, aber unter dem Strich war ihr ein zufriedener Sohnemann wichtiger als einer, der viel muss und nichts darf.